In Folge 97 knabbern wir heute unter anderem Marienkäfer und Sterne aus der Dose.
Oh, und das passt ganz fantastisch, denn wir machen es auch noch wie die Eichhörnchen und verbuddeln unser Essen im Boden.
Erzähl mir was Gutes. Der Podcast mit Susan Link und Markus Barth.
Herzlich willkommen zu Folge 97 von Erzähl mir was Gutes. Wir sind wieder da und ich freue mich sehr, dass ich auch heute wieder die liebe Susan Link an meinem Ohr habe. Hallo Susan.
Danke gleichfalls, lieber Markus Barth. Ich freue mich auch und ich freue mich, dass man schon ganz vorab gemerkt hat, es wird heute wieder viel ums Essen gehen. Ich weiß nicht, wie wir das immer wieder schaffen, aber es wird wieder was zu futtern geben in diesem Podcast. Eigentlich hätten wir beide einen Essens-Podcast machen können, aber wir haben uns doch für gute Geschichten entschieden.
Haben es uns dann aber doch irgendwie zurechtgebogen.
Irgendwie haben wir es doch so eingekriegt.
Ich hoffe, du hattest eine schöne Woche.
Oh ja, also wie gesagt, wir haben ja schon drüber gesprochen, wir könnten ein bisschen Regen gebrauchen, aber mit Sonne ist doch vieles leichter, finde ich.
Ja, absolut.
Und viele schöne Sachen, die man endlich wieder draußen machen kann. Ach, man merkt auch so ein bisschen, die Laune ist auch überall so ein bisschen besser.
Ganz anders.
Und ich muss allerdings sagen, ich habe das Gefühl, wir haben so ein bisschen bei dem einen oder anderen die Laune verdorben mit unserer Ankündigung, dass wir nach 100 Folgen aufhören. Aber bevor du da noch so ein paar Details hast, ich finde ja bei Reaktionen, das, ihr dürft nicht, und weil ihr habt mir immer gute Laune jetzt bereitet, und wo kommt die jetzt her? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das ganz toll, dass wir überhaupt die Chance hatten, über eine ganze Zeit lang gute Laune zu verbreiten. Menschen, die sagen, Mensch, mir ging es auch mal zwischendrin nicht gut und dann habe ich euch gehört und das war super. Da freue ich mich richtig drüber. Es kommt immer was Neues, woran man sich erfreuen kann, und das können wir halt nicht unser Leben lang machen. Aber ich finde es so toll, dass uns das überhaupt geglückt ist, und danke auch für diese Rückmeldung.
Das wäre auch genau mein Feedback dazu gewesen, ehrlich gesagt. Ich habe mich wahnsinnig gefreut über all die Mails, die wir bekommen haben, und vollkommen richtig, manche Leute waren traurig. Ich fand aber auch, der Grundtenor war, es war einfach eine Dankbarkeit, die ich so toll fand irgendwie. Also es haben ganz viele Leute geschrieben, dass ihnen dieser Podcast offensichtlich auch gerade während Corona über so manches tief hinweggeholfen hat, und dass sie sich einfach nur dafür bedanken wollen und uns alles Gute wünschen. Und das fand ich irgendwie schön. Wir haben einfach wirklich ganz tolle Hörerinnen und Hörer, und das hat sich auch in diesen Reaktionen wieder gezeigt. Dafür ein ganz herzliches Dankeschön. Und wie gesagt, noch sind wir ja hier. 4 Folgen gibt's noch, und mit der 100, da lassen wir uns was einfallen. Wenn ihr da noch Ideen habt irgendwie, was ihr gerne noch hören wollt, was ihr möchtet, dass wir tun, irgendwie schreibt uns auf jeden Fall. Wir sammeln noch fröhlich, und dann wird das eine ganz runde Geschichte. Und ich bin sicher, bis dahin werden wir euch auch noch ein paar Mal gute Laune machen. Habe ich keinen Zweifel dran.
Überhaupt nicht. Ich habe mich auch sehr gefreut. Nicole hat geschrieben. Ich hatte ja letzte Woche erzählt, dass ich ein Bahnsteig-Auskunftsgesicht habe und mich Menschen immer ansprechen, was wo fährt und wo der nächste Fahrstuhl ist. Nicole hat geschrieben, dass sie das auch kennt, und sie hat manchmal das Gefühl, dass über ihr ein roter Pfeil schwebt, auf dem Info steht. Sie weiß auch nicht genau, ob sie wissen oder einfach nur harmlos aussieht. Das finde ich sehr schön. Und diverse Menschen, die es gehört haben, haben mich auch begrüßt mit, wann fährt denn die S9 Richtung Düsseldorf? Und ich habe es auch erst gar nicht verstanden und dachte, wieso fragen mich jetzt Leute? Und das war dann auch ein Witz, weil die das gehört hatten. Also erzähle nie, gib nie vor, Bahnkompetenz zu haben. Sofort wirst du als Infopunkt genutzt. Also liebe Nicole, danke fürs Nachvollziehen. Da könnten wir uns auch zusammen, wir können es auch so einen Bahnsteig teilen. Es wird doch leichter.
Absolut. Und übrigens auch noch ein kleiner Hinweis zur letzten Folge. Ich hatte ja von der Bar in Köln erzählt, die schließen musste, weil sie keinen Kassettenrekorder hat. Und ich war so ein bisschen, das war wieder so ein bisschen Halbwissen von Herrn Barth. Aber es stellt sich heraus, das war überraschend exakt. Es ging tatsächlich um die Bar Schulz in Ehrenfeld. Und es war aber nicht das Ordnungsamt, das es zugemacht hat, soviel ich weiß. Es ging um eine Baugenehmigung. Und die Baugenehmigung wurde halt irgendwann erteilt unter der Vorausgabe, dass man also nur Musik vom Kassettenrekorder in Zimmerlautstärke abspielt. Und ja gut, kein Mensch hat mehr einen Kassettenrekorder, und Zimmerlautstärke war es vielleicht auch nicht. Im Endeffekt war es halt, wir ahnen es alle, vermutlich irgendwelche Nachbarn, die sich halt gestört gefühlt haben und dann irgendeinen Grund gesucht haben, dieses Ding zu schließen, und haben es jetzt leider auch geschafft, weil es keinen Kassettenrekorder gab. Naja. Aber das nur ganz kurz, nicht, dass ihr glaubt, was hat denn der Barth wieder für Räuberpistolen erzählt? Das mache ich ja fast nie.
Nee, du erzählst ja keine Räuberpistolen, du brillierst mit Halbwissen.
Ich brilliere das mit Halbwissen, das. Absolut. Ja. So, das mache ich auch heute wieder, würde ich vorschlagen. Denn wer erst jetzt zur Folge 97 in den Endspurt quasi mit reinhört in unseren Podcast, wir erzählen uns hier gute Geschichten aus aller Welt. Und wir wissen nicht, was der die andere mitgebracht hat in diesem Podcast und lassen uns deshalb überraschen. Und Susanne, frage ich dich, magst du mich als Erste überraschen mit einer guten Geschichte?
Ja, das mache ich sehr gerne und es geht mal wieder ums Essen. Ich hatte es bereits angekündigt. ist ein bisschen aus gegebenem Anlass, weil bei uns zu Hause ist es auch so, dass diverse Brote zurückkommen und auch erst nach Tagen entdeckt werden in der Schultasche wieder.
Besser als Teil, Bananen.
Ja, das ist richtig. Aber auch Brote entwickeln sich entweder Richtung Stein oder Richtung Lebewesen. Also es ist immer wieder interessant. Auf jeden Fall habe ich schon öfter jetzt mal gedacht, Mensch, ja genau, etwas fällig. Mensch, das ist ja irgendwie so. Und da haben doch die Kollegen von der FAZ mich auf eine Frau aufmerksam gemacht. Da bin ich ganz begeistert. Ich kannte sie nicht. Sabine Dohndorp heißt sie. Und sie ist bei Instagram total bekannt, das wusste ich nicht, weil sie dort die Pausenbrot-Junkie-Frau ist. Also sie heißt Pausenbrot-Junkie. Dort, hat sehr, sehr viele Follower und macht eigentlich nichts anderes, als zu zeigen, wie man Brotdosen attraktiver gestalten kann. Ja, ich weiß, jetzt kommen wieder alle und haben gesagt, mir haben früher auch das Käsebrot gereicht. Ist mir aber egal. Offensichtlich ist es halt heute nicht mehr so und deswegen fand ich aber ihre Ideen so toll und ihr müsst euch auf jeden Fall auch die Bilder dazu angucken. Wir packen das natürlich wieder in die Shownotes rein. Es muss natürlich nicht immer alles total abgefahren sein, aber sie hatte so zwei, drei Grundideen, die ich ja auch gut finde. Und zwar, man kennt ja so den Klassiker, die Brotdose ist geteilt, links das Brot, rechts die Apple, ab die Fahrt. So, sie hat aber so kleine Bento-Boxen. Das bedeutet, sie hat so Brotdosen mit ganz vielen kleinen Fächern.
Ja.
Und die befüllt sie. Und damit hast du halt schon so eine totale Varianz da drin. Also es ist nicht irgendwie immer nur ein Käsebrot. Und wenn ich das heute nicht mag, dann schmeckt's mir halt nicht. Sondern ganz viele unterschiedliche Sachen drin. Und wenn da mal eine Sache nicht gegessen wird, ist es auch nicht so viel, was dann weg ist. Das fand ich schon mal ein super Argument.
Und das heißt, man hat da so kleine Fächer, wo man auch mal so drei Maltesers reinmachen kann zum Beispiel, oder?
So, siehst du, ich wusste, dass es dir gefällt. So, und die macht wirklich kleine Kunstwerke draus. Und du kannst ja entscheiden, was da rein soll oder was dein Kind mag. Ne? Natürlich hat sie dann auch mal sowas drin, wie ein Pfirsich mit Gesicht oder Kiwis, die aussehen wie Blumen. Da ist natürlich klar, da hilft es, wenn man so ein paar kleine Geräte hat, so und kleine Ausstecher. Zeit. Ja, genau, das hat sie, wurde auch gefragt, ob sie das wirklich mal, also sie hat selber drei Kinder und bei ihr ist es auch so, ich will das gleich dazu sagen, die jetzt jugendlich sind, die gehen auch gerne mal zum Kiosk. Aber dann sind die Freunde schon ein bisschen entsetzt, weil die wissen, die Mama ist Influencer und sagen, wo sind denn diese geilen Brotdosen von dir? Wir wollen auch davon haben. Nein, aber die hat wirklich, also das muss man sich wirklich vorstellen, lauter kleine Fächer und dann macht sie aber auch sowas Niedliches wie, dass sie ein Babybell einfach bemalt wie ein Marienkäfer. Ja, und dann liegt der halt in einem Fach. Und dann sieht das schon niedlicher aus. Dann kannst du aber auch in einem Fächlein ist dann halt so ein bisschen noch Nudelsalat vom Abend drin oder sowas. Oder sie legt die Erdbeeren niedlich dahin und in einem ist noch so ein Smoothie, so ein kleines Getränk als Ding. So ist jetzt nicht so, dass die Welt immer neu erfindet, aber die sehen wirklich total appetitlich aus und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, ich habe das Brot meiner Mama auch sehr geliebt, aber wenn ich so eine Dose morgens aufmachen würde, hätte ich auch Spaß dran. Und es ist ja jetzt, glaube ich, auch nicht so eine Idee, dass man sagt, ich muss jetzt hier jeden Tag erstmal eine Stunde Brote schnitzen und so weiter. Aber es ist halt so. Und ich musste sehr darüber lachen, weil ich letztens bei einer Party eine Freundin von mir neben mir sitzen hatte, die mir dann irgendwann erzählte, ja, ich habe ja auch bis vor kurzem noch Möhrenflöten geschnitzt. Und dann hab ich hier angeguckt und habe gesagt, bitte was? Was hast du gemacht? Ja, Möhrenflöten. Und meine Tochter, die fand das immer so mega. Und dann habe ich irgendwann aufgehört, als sie 14, 15 war. Und sie hat gesagt, Mama, warum machst du mir denn diese Möhrenflöten nicht mehr? Und ich sage, wie kann man denn Möhrenflöten? Hattest du dann Ausstands oder irgendwas? Keine Ahnung. Nein, sie hat wirklich morgens diese Flöten. Und ihr hat es zum Beispiel einen Riesenspaß gemacht. Sie hatte da, die hat das nicht jetzt irgendwie als Anstrengung, Belastung oder ich habe gar keine Zeit empfunden. Und es gibt ja Leute, die sind gerne kreativ oder die sagen, Mensch, ich habe Bock. Also sie sagt auch, dass sie wendet sich da auch gerne an mehr so Kindergartenkinder, Grundschulkinder, wo man vielleicht auch mal denkt, Mensch, müsste ein bisschen mehr essen. Wie kann ich das noch ein bisschen netter machen? Und das sind einfach sehr, sehr niedliche Ideen. Also guckt euch das mal an. Das ist ein lustiger Insta-Account. Selbst wenn ich gar kein Kind habe oder sage, mein Kind isst sein Brot, es ist sehr lustig anzusehen. Und ich fand es einfach eine nette Idee.
Mensch, mein Mann pendelt ja nach Frankfurt manchmal, da habe ich ja jetzt schon wieder was zu tun. Da kann ich ihm ja morgen mal so eine Bento-Box schmieren.
Ja, aber du wärst prädestiniert dafür.
Natürlich.
Du wärst prädestiniert, ihr habt auch das Gemüse. Weißt Absolut. Du, kannst es ja mit allem machen. Du kannst ja, kleine Radieschen oder sonst was reinlegen. Ja, das natürlich. Meine ich ja. Das ist, und du kannst natürlich auch eine kleine Süßigkeit, was Kinder wohl vor allem gar nicht mögen, ist, wenn sich's matscht, ne? Also wenn jetzt irgendwie, du legst was rein und dann ist Dötsch das nicht. Ans Brot und so, das mögen wir auch nicht.
Aber auch
das mag
so ein,
dein Mann auch nicht.
Mal so einen kleinen Gag, dann einfach mal so ein Radieschen in Schokolade tunken und ihm als Malteser anbringen. mal gucken, was da passiert.
So siehste, man kann das doch alles super. Machen, fände ich
aber
auch
also,
lustig.
Also das ist ja für mich schon eine Buchreihe, was du da schon wieder erzählt hast. Die Möhrenschnitzerin, die Möhrenflötenschnitzerin von Marienburg habe ich da schon im Kopf.
Also da, ja, aber ist das fantastisch. Ich schäme mich immer so, weil ich hatte nicht mal die kleinen Apfelschnitze mit am Spielplatz früher. Und ich denke immer, Gott, bin ich eine Rabenmutter. Ich habe nie Gesichter geschnitzt oder sowas. Aber wer daran Spaß hat, ich kann das total nachvollziehen. Ich bin jetzt auch irgendwie gar nicht so begabt in Bastelage. Aber mit diesen kleinen Fächern und so, das sieht lustig aus. Guckt es euch mal an.
Ja. Habt ihr das früher auch gemacht, so wenn jemand ein besonders leckeres Pausenbrot hatte, also irgendwie so eine überbackene Käselaugenstange oder sowas, also so richtig fancy, und der hat das ausgepackt, dass er dann erstmal einmal quer drüber geleckt hat, damit ihn niemand fragt, ob er mal beißen
Nein.
darf. Habt ihr das nicht gemacht? Das war bei uns
der erste Move. Ja, ich glaube aber, das ist Jungs. Sind Ach das so. Nicht Jungs, die sowas machen? Ich würde Kann's denken, sein,
ich
ja.
Ich weiß es nicht.
Also ich weiß es nicht so genau, aber das ist schon... Nein. Warst du das nicht letztens ja noch irgendwie was mit Kondomen, Ü-Eier in Kondomen?
Ja, natürlich war ich das.
Ich muss sagen, du hattest eine heftige Kindheit, muss ich sagen.
Du, es war in Franken auf dem Land und zwar schon auch manchmal.
Da, es war doch auch nichts los. Ja, du hast natürlich recht. So, aber du hast ja garantiert auch eine Geschichte und ich bin gespannt, ob sie was mit Essen zu tun hat.
Ich habe auch was und ja, ich kann das jetzt gerade mal, da ziehe ich nämlich meine zweite Nachricht nach vorne, weil es gerade so gut passt mit dem Essen. Wir bleiben nämlich beim Thema Essen verpacken, denn wir haben ja, würde ich jetzt mal behaupten, alle einen Kühlschrank zu Hause. Und der Kühlschrank braucht natürlich Strom. Der Kühlschrank hat Kühlflüssigkeit drin. Es gibt einen holländischen Designer. Du weißt, ich liebe die Holländer und alles, was sie so erfinden und machen und tun. Der Designer heißt Floris Schoonebeek und der hat etwas ganz Neues erfunden, nämlich einen Kühlschrank, der keinen Strom braucht. Ich sag's gleich dazu. Es ist jetzt nicht so, also ihr müsst jetzt nicht unbedingt mitschreiben, weil ich glaube, die wenigsten von uns werden jetzt anschließend in den Laden rennen oder ins Internet und sich dieses Ding bestellen, weil man braucht ein paar Dinge dazu. Ich sag mal so, also das Prinzip ist, der Kühlschrank wird einfach in die Erde eingebuddelt. Du musst dir vorstellen, das sieht also aus wie so ein etwas verschobenes Igloo. Und der runde Teil oder leicht abgerundete Teil, das ist quasi deine Kühlkammer. Und der Eingang, also und das wird einfach in die Erde reingebuddelt, dann wird da ein Hügel drüber geschüttet und der Eingang, der ragt dann eben so ein bisschen aus dem Hügel raus, beziehungsweise auch gar nicht. Also einfach die Tür ist quasi am Rand des Hügels, da gehst du in deinen Kühlschrank rein. So, und dann ist also der ganze Kühlschrank unter Erde und wird genau dadurch, dass er unter Erde ist, wird er auch gekühlt. Das ist wirklich ein faszinierendes Konstrukt. Ich werde es auf jeden Fall auch mal in die Shownotes reinhauen, weil das müsst ihr euch bitte mal anschauen. Es sieht also toll aus. Das einzige Problem ist natürlich, du brauchst natürlich einen Garten dazu, wo du diesen Kühlschrank vergraben kannst. Und der Kühlschrank der Garten sollte auch durchaus eine gewisse Größe haben, denn die ganze Installation braucht also 25 Quadratmeter. Das muss man ja auch erstmal im Garten
verstehe.
Haben.
Mhm. Ja.
Man pflanzt diesen Kühlschrank mit 1,85 tief ins Erdreich ein und dann ragt das also auch noch so 1,50 aus dem Erdreich raus, dieser Hügel. Dann kannst du das natürlich mit Erde abdecken. Du sollst es sogar mit Erde abdecken, damit es gut gekühlt wird und da verschiedene Pflanzen drauf machen. Das fand ich auch wieder ganz spannend, weil es gibt dann Pflanzen, die sehr gut funktionieren und die halt besonders viel Kühle spenden eben an den Kühlschrank. Ganz toll ist, wenn du irgendwie in der Nähe Grundwasser hast, weil das automatisch auf mindestens 10 Grad runterkühlt. Und da der Kühlschrank gebaut und isoliert ist wie ein Boot, musst du dir auch keine Sorgen machen, dass da irgendwas ausläuft. Er ist allerdings auch, also man kann das vielleicht, wenn man so einen Gemeinschaftsgarten hat, kann man das vielleicht auch zusammen mit anderen Leuten machen, weil es erfasst so viel wie 12 normale Küchenkühlschränke, die wir so haben.
Zwei Menschen, auch was Langfristiges.
Ja, es ist schon was sehr Großes. Also zwei Menschen können aufrecht drin stehen. Also man muss da auch nicht reinkrabbeln, sondern das ist schon, ne, das hat 3000 Liter Fassungsvermögen.
Ein begehbarer Kühlschrank.
Ja, ein begehbarer Kühlschrank. Sehr gut geeignet natürlich für Weinsammlungen, sage ich mal, für Gemüse aus dem Garten, das man kühlen muss und so weiter. Und es hat also ein ganz raffiniertes Ventilationssystem, das also gerade nachts dann kalte Luft angesaugt wird und warme Luft aus dem Kühlschrank rausgepresst wird. Und damit wird das also ganz krass runtergekühlt. Das Ganze heißt groundfridge.com, wenn sich das mal jemand auf der Homepage anstellen will. Ich will allerdings auch nicht verschweigen, es gibt einen kleinen Nachteil, der Preis. Das gute Ding kostet 15.000 Euro. Das ist jetzt vielleicht ein Kühlschrank, den man sich nicht einfach mal so kauft, wenn der gute alte Miele-Kasten kaputt gegangen ist. Aber ja, als Experiment finde ich es sehr spannend. Und wir wissen ja, wie es immer ist. Jemand hat so eine Idee und dann wird da quasi erstmal so ein sehr teures Prototyp-Ding entwickelt. Und irgendwas bleibt ja dann immer hängen, was in der weiteren Forschung dann vielleicht irgendwo anders verwendet wird. Und vielleicht, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass es irgendwann so eine Art Hybrid-Kühlschrank gibt, weißt du, der dann tagsüber bei hohen Temperaturen ordentlich ballert und nachts vielleicht die Kühle woanders herkriegt und trotzdem in der Küche steht und nicht 15.000 Euro kostet. Also das finde ich so das Spannende an diesem Thema.
Ja, zumal, also ich meine, klar, das Ding schafft man sich jetzt nicht an und dann sagt man, Schatz, ich hole noch ein Stück Butter und ist dann 3 Tage weg, weil man in den begehbaren Kühlschrank gegangen ist. Genau, aber es ist natürlich auch, also sowas kann man sich ja auch auf großen Grundstücken vorstellen, ne? Oder man kann, es gibt ja Wohngemeinschaften, wo mehrere Häuser zum Beispiel zusammen irgendwie, so Hofgemeinschaften und so weiter. Da kann man sich das ja sowieso schon gut vorstellen. Und ich meine, das Prinzip ist ja sowieso interessant. Ich meine, weiß nicht, ob das noch so viele machen, weil es gibt ja auch gar nicht so die Möglichkeiten. Aber früher hatten wir alle Lebensmittel immer auch im Keller. Das war ganz normal und die waren da auch ganz anders geschützt. Ja. Meine Mutter, wir hatten regaleweise natürlich eingeweckt, eingekocht. Das Gemüse, es lag alles im Keller und man musste das auch lange haltbar machen. Ja, gerade jetzt, weißt du ja, aus Thüringen kommend, es gab ja auch nicht permanent alle Lebensmittel immer zu kaufen. Also hat man ja vieles versucht, haltbar zu machen. Mhm. Und da war es ja eigentlich der Klassiker, dass man irgendwelche Kühlmöglichkeiten im Keller oder unter der Erde gesucht hat. Also,
Und da, das da ist fiel ja mir nämlich auch mal wieder
clever weitergemacht.
Absolut, da fiel mir nämlich mal wieder ein. Irgendwie ist ja so der Kühlschrank das Erste, was sich jeder kauft, wenn er sich heute eine Wohnung zulegt, irgendwie eine Wohnung mietet oder sowas. Ja. Jeder von uns hat einen Kühlschrank. Aber sind wir auch mal ehrlich, das ist ja noch nicht seit ewigen Zeiten so. Also ich meine, ich weiß zum Beispiel, dass meine Eltern, meine Mutter in der Wohnung, wo sie früher als Kind gewohnt hat, hatten die keinen Kühlschrank, zumindest anfangs nicht. Es gab einfach noch keinen Kühlschrank, den man sich da zu Hause hinstellen hätte können. Und ich weiß, dass mir meine Mutter immer erzählt hat, die hatten so doppelt verglaste Fenster und zum Beispiel die Butter und so und Wurst, das wurde immer zwischen den beiden Fensterscheiben wurde das quasi so aufbewahrt und gekühlt, weil das war die einzige Möglichkeit, ein bisschen was zu kühlen. Und da konnte man halt auch nicht die endlosen Vorräte anschaffen, weil im Sommer, klar, brauchst du es auch nicht zwischen die Fensterscheiben machen. da ist man dann halt jeden Tag zum Metzger gegangen und hat sich irgendwie 3 Scheiben Aufschnitt gekauft.
Ja.
Aber ansonsten waren das halt die Kühlungsmöglichkeiten. Also der Kühlschrank ist noch nicht so ewig bei uns, muss man sich auch nicht einreden, und ist vielleicht auch noch nicht auf seiner endgültigen Entwicklungsstufe. Also kann ja sein, dass da auch noch ein bisschen was passiert. Und da kommt der Floris Schroenterbeek und hat diese pfiffige Idee, wie ich finde. Guckt euch mal die Bilder an. Idee. Es ist wirklich wirklich sehr beeindruckend, finde ich. Ich hau die in die Shownotes.
Und wenn man es dann gut gekühlt hat, dann kann man ja wieder kleine Kiwi-Blumen draus schnitzen oder sonst
Da schließt sich der Kreis. So, aber jetzt hast du bestimmt auch noch eine Geschichte.
Ja, ich habe noch eine ganz kleine, weil ich ja immer mag, wenn man einfach mal was umsetzt, was eigentlich so ein bisschen logisch auf dem Tisch liegt. Es gibt es bestimmt auch schon woanders, es ist mir noch so nicht begegnet, aber wir sind in Paris unterwegs. Es wird ja auch in den nächsten Tagen jetzt wieder viel wärmer. Und dann ist man immer unterwegs und dann stellst du irgendwann fest, ich habe Durst, und dann im Zweifelsfall kaufst du dann doch wieder irgendwo eine Wasserflasche, und die ist natürlich meistens eine Plastikflasche, wenn man sich nicht gut vorbereitet hat und sich irgendwas mitnimmt. Und in Paris ist es tatsächlich so, dass es inzwischen kostenlos Leitungswasser gibt, und zwar in 800 Geschäften. Also die haben das jetzt richtig groß aufgezogen. Okay. Da gibt's eine kleine App und da kannst du drauf gucken, wo ist hier quasi die nächste Wasserfüllstation für mich, kannst dann in das Restaurant kannst in das Geschäft gehen und die füllen deine Flasche mit Leitungswasser auf. Das ist ja eine ganz einfache Geschichte. Die sagen ja, auch in den Restaurants, bei uns gibt's sowieso, wenn ihr wollt, immer Leitungswasser dazu. Das ist ja sowieso in anderen Ländern immer noch etwas anders geregelt als in Deutschland. Ja. Ist ja selbstverständlich eigentlich immer, dass du so eine Leitungswasserkaraffe dazu bekommst. Aber die haben das jetzt richtig ausgebaut und haben gesagt, so, das ist jetzt hier in Paris, wir machen das jetzt so. Wir wollen weniger Plastikflaschen hier rumfliegen haben, vor allem von diesen, ne, diese Touristenkäufe und schnell mal noch irgendwo so eine Flasche. Man hat ja auch nicht immer drei Thermobecher dabei. Und machen das jetzt so, dass man sich das auffüllen lassen kann und kannst in der App gucken, wo es geht. Ich weiß, dass es das in Rom auch mal gab mit diesen Brunnen. Da konntest du überall, da gab es so diese Trinkwasserbrunnen, wo du zapfen konntest.
So in den Mund spritzt dann quasi, oder? Ja, genau.
Ja, und wo du aber auch auffüllen konntest.
Ach so, okay.
Das haben die aber auch irgendwann mal eingestellt. Ich weiß aber, das ist jetzt wieder so ein Halbwissen. Ich weiß nicht mehr genau warum, aber grundsätzlich ist es ja auch gut, wenn es jetzt kontrolliert ist, ne? Wenn jetzt nicht alle irgendwie damit spielen.
Ja, absolut.
Also ich habe das jetzt auch wieder in Berlin gesehen. Da gab es auch in so einem Park so einen Brunnen, der wurde dann für alles benutzt, aber eigentlich nicht um irgendwie die Getränke. Ja, und das ist ja dann schade. Aber in so einem Laden gibt's da eine Flasche hin, es wird gefüllt und du hast wieder Wasser, und wenn man da nur eine Kleinigkeit beitragen kann für ein paar weniger Plastikflaschen, finde ich es schon gut.
Mich wundert es ein bisschen, dass da die liebe Firma Nestle noch nicht amok gelaufen ist. Also die wollen doch überall ihr Wasser irgendwie
ihre Plastikflaschen,
noch, dass sie ja auch aus der Leitung, glaube ich, ziehen, so viel ich weiß. Ja. Aber das wollen sie ja trotzdem erst noch als Plastikflasche verkaufen, oder? Also das muss ich sagen, Hut ab, dass die sich da durchgesetzt haben. Tatsächlich fiel mir dazu noch ein, in Frankreich, glaube ich, ist es wirklich Gesetz, dass wenn du im Restaurant bist, man dir also eine Flasche, also eine Karaffe mit Wasser, mit Leitungswasser auf den Tisch stellen muss. Also das musst du nicht bestellen, das kommt automatisch. Hat leider manchmal den Nachteil, zumindest ist es mir in Frankreich schon oft so gegangen, dass es doch sehr nach Chlor schmeckt. Also dann bestellt man doch freiwillig lieber noch eine Flasche Mineralwasser, die dann abgefüllt ist, weil das reine Leitungswasser halt auch in Frankreich manchmal ein bisschen arg geklort wird. So, das finde ich dann
nicht so wahnsinnig. Ja, gut, das stimmt. Da muss man immer so ein bisschen gucken, wie es dann vor Ort ist. Aber ne, wenn das so, also ich war jetzt ja zum Beispiel, das fand ich ja ganz fantastisch, ich war in Berlin, ich mache ja für nichts Werbung, deswegen sage ich jetzt nicht, welches Hotel es war, aber ich war in einem schönen Hotel, Bio-Ansatz, ökologisch und so weiter, und die hatten wirklich in den Hotelzimmern hatten die wiederverwendbare und vor allem auch schon sowieso recycelte Plastikflaschen und haben einen die hingestellt, und die hatten Trinkwasser, was absolut getestet und super war, damit du für deine Stadt, für deinen Stadttrip, dass da dir aus der Leitung ziehen konntest.
Ja,
und so. Und sowas finde ich ja, wo du auch mal denkst, aber ja, das ist ja total einfach. Und die hatten
so
zum
einfach.
Ersten Mal, für mich zum ersten Mal, ich weiß, es gibt es schon in einigen, die hatten nicht mehr diese Plastikkarten für die Hotelzimmer. Die hatten, das war so wie so ein Bierdeckel-Ding. Und dann denkt man, ja, aber Leute, wenn es das doch gibt, warum machen wir das nicht viel mehr? Warum müssen wir 30.000 Plastikkarten für Hotels haben? Also ich bin immer wieder begeistert. Ja. Manchmal lässt sich ganz klein irgendwas anfangen und wieder der große Haufen an Müll, den wir so alle produzieren, wieder ein bisschen kleiner machen. Und ich weiß,
wir wollen
es gibt
ja
optimistisch viele Länder,
bleiben.
Die mitmachen müssen.
Ja, wir wollen ja optimistisch bleiben, aber es tut sich was. Also das finde ich ja immer das Gute, es tut sich einfach was. Und das merkt man.
Absolut.
Und das finde ich super. Ich habe auch noch, das passt nicht ganz gut hinterher, zum Thema Umweltschutz wirklich etwas. Wir wissen, ne, Energiegewinnung, großes Thema momentan. Windkraft ist bei vielen Leuten sehr verhasst, weil sie diese Dinger nicht in der Gegend stehen haben wollen. Jetzt geht es aber so allmählich auch schon los mit den Solarparks, die sich überall bilden, dass viele Leute das irgendwie störend finden und also dass da einfach so Solarpaneele auf dem flachen Land quasi rumstehen und dadurch Energie gewonnen wird. Und da wird oftmals auch der Vorwurf geäußert, dass das für die Tierwelt schlecht wäre, wenn die ganze Wiese voll mit so Solarpaneelen steht. Und da gibt's jetzt immerhin mal eine gute Nachricht, denn das stimmt einfach nicht. Also es ist genau das Gegenteil sogar, nämlich laut NABU, also Naturschutzbund, kann die Biodiversität auf artenarmen Flächen sogar erhöht werden durch Solarparks. Und das hat verschiedene Gründe. Das heißt, unter so einem Solarpark können sich nämlich ganz andere Pflanzen und Tiere entwickeln, als sich sonst entwickeln können. Also die haben das mal auf einem Solarfeldbiotop in Niederbayern untersucht und haben da 550 verschiedene Pflanzen und Tierarten nachgewiesen. Das ist also fünfmal mehr als auf einem konventionell bewirtschafteten Acker, so was ja schon mal echt ordentlich was ist.
Ja.
Außerdem fallen da natürlich bei so einem Solarpark solche Sachen weg wie Pestizide und Dünger. Das ist auch einfach schon mal viel besser. Und wenn die Wiese nur ein bis zweimal im Jahr gemäht wird, also unter den Solarpanelen, kann sich da auch Humus aufbauen, der CO2 speichert. Auch ja nicht ganz unwichtig. Und was sie auch noch geschrieben haben, ist, dass insbesondere Felder in der Nähe von Autobahnen und Bahnlinien durch Emissionen und Flächenversiegelung sowieso schon belastet sind. Und diese Flächen können also mit Solarstrom, für Solarstrom genutzt werden, zur Gewinnung von Solarstrom genutzt werden und gleichzeitig also dort die Artenvielfalt verbessern. Das heißt, wenn ihr also mal wieder ein Solarfeld irgendwo seht, denkt mal dran, dass da also nicht nur gerade kostenloser und ökologisch sinnvoll Strom gewonnen wird, sondern dass unter diesen Solarpanelen sich auch noch jede Menge Tiere und Pflanzen tummeln, die man sonst gar nicht mehr finden würde. Also eigentlich finde ich echt eine tolle Sache.
Jetzt fahren wir alle mal da lang und sehen in Gedanken kleine fröhliche Tiere unter den
ich unter den Panelen. Die ja, Kaninchen streicheln die Rehkitze und kuscheln mit den Hummeln. Ich weiß es nicht.
Nein, aber es ist doch super, dass, weil man hat ja immer keine Ahnung, muss man ja auch mal sagen, von vielen Dingen. Und wenn man, im Grunde würde man denken, ja, jetzt kommt der, die Sonne wird abgefangen, da kommt gar nicht mehr richtig Sonne hin. Wer weiß, was da unten drunter ist. Und wenn es der Fall ist, dass ich gerade da bestimmte Tiere wohlfühlen oder dass sie da gedeihen, ist doch sensationell.
Sonne. Und auch Pflanzen total eben, ne? Win-win. Es gibt ja einfach eben Pflanzen, die nicht den ganzen Tag Sonne haben möchten. Wusstest du das? Kleiner Tipp am Rande. Ich habe zum Beispiel gedacht, dass Basilikum so unfassbar viel Sonne braucht. Das stimmt überhaupt nicht. Basilikum steht sehr
Basilikum
gerne im
Schatten,
habe ich jetzt
gehört. Ja, Basilikum ist aber auch ein Sensibelchen.
Ja.
Da hatte ich auch schon viele depressive Phasen mit Basilikum.
Du hoffentlich nicht, aber das Basilikum wahrscheinlich.
Das Basilikum, ja, genau. Das ist, da musst du aber öfter mal drüber streicheln und guten Tag sagen. Wenn du da mal zwei Tage keinen Salat machst, da ist aber schon, Basilikum.
Aber das ist ja eigentlich immer nur dieser Supermarkt-Basilikum, oder? Also ich meine, der ist ja wirklich, den trägst du nach Hause und dann ist er quasi schon, liegt er schon
gestorben
auf dem Regal. Also er lässt schon die Köpfe hängen. Ich habe nämlich, wir haben ja auf unserem Gemüseacker hatten wir auch mal Basilikum und eigentlich ist es ein richtig zähes Kraut, muss man sagen. Also die Dinger, wenn die mal richtig wachsen dürfen und irgendwie die Wurzeln in der Erde haben, dann ist das nahezu unverwüstlich. Was haben wir Basilikum gehabt irgendwie? Wir wussten wirklich irgendwann nicht mehr, wohin damit. Irgendwie so viel Pesto kannst du gar nicht fressen, wie wir Basilikum hatten. Wirklich.
Aber das Lustige ist, immer wenn du von deinem Acker redest, habe ich so ein bisschen so ein Science-Fiction-Gefühl, dass wir irgendwann von Zucchinis und Basilikum gefressen werden. Du verstehst, was ich meine? Weil es alles bei dir ist immer so fehl. Ich habe aber auch sehr niedlich, ein Kollege von mir, der jetzt nicht mehr bei uns arbeitet, hat auch sich so einen Acker angeschafft und sagte jetzt ganz begeistert, Susanne, ich habe jetzt meine ersten Radieschen geerntet, aber nur auf Hinweis der Nachbarin, weil er auch gar nicht wusste, wie die obenrum aussehen müssen.
Ach, ja, siehst du mal.
So, und das geht mir ja exakt genauso. Aber das ist wirklich so, man denkt dann ja auch so, was weiß denn ich, man ist ja so doof geworden inzwischen. Wann, wie muss denn das Grün über der Erde aussehen, damit ich weiß, dass es unter der Erde fertig ist, ne?
Ja. Aber mein Aha-Moment war ja da wirklich, ich hätte ja nie gewusst, wie Rosenkohl aussieht, wenn der wächst. Also Rosenkohl, man kennt das ja aus dem Supermarkt. Aber hast du mal eine Rosenkohlpflanze gesehen? Das ist echt.
Nein, ich bin zwar Team Rosenkohl, aber tatsächlich nur in fertigen Bommeln.
Echt beeindruckendes Gewächs. Googelt das mal bitte. Ihr werdet Bauklötze staunen, wie so ein Rosenkohlstängel aussieht. Also ich hätte niemals gewettet, dass ich hätte gedacht, das ist so wie Radieschen nur andersrum. Weißt du, so, dass die so, wie so kleine Knubbel auf dem Feld stehen. Nein. Ganz anders. Schaut euch das mal an. Das ist wirklich hochinteressant, finde ich. Haben wir doch schon wieder was gelernt.
Wir haben auch schon wieder gut gegessen in dieser Podcast-Folge. Absolut. Ich bin begeistert. Und wenn ihr sagt, Mensch, da möchte ich auch noch was zu sagen. Ich habe noch eine schöne Geschichte. Ich habe eine Idee für die 100. Folge. Ich habe auch was Tolles erlebt. Schreibt uns gerne mail@erzählmirwasgutes.de mit AE oder E, wie ihr mögt. Völlig egal. Und wenn ihr uns noch irgendwo in den Portalen hört, Spotify, Podigy, wo auch immer, hinterlasst gerne einen Kommentar, ein Sternchen, ein Däumchen, irgendwas. Was mit Chen auf jeden Fall.
Ein Möhrchen.
Und ein Möhrchen, ein Flötenmöhrchen. Und sagt uns gerne, wie ihr alles findet. Wir freuen uns immer über Feedback von euch.
Da freuen wir uns auf jeden Fall. Und ich freue mich, muss ich sagen, an jedem Ende der Folge immer auch noch drauf, auf dein Highlight der Woche, auf deine Lieblingsnachricht, auf das, worauf du dich freust nächste Woche. Was ist es denn diesmal, Susanne?
Ja, es ist etwas, was ich quasi schon gemacht habe und ich muss heute mal deinen Part übernehmen, weil du bist ja eigentlich immer unser Mediatheken und überhaupt ja. und Buchtipp und was weiß ich Spezialist. Ich bin in der ARD-Mediathek auf eine Doku gestoßen, die ich total interessant finde und weil sie auch viele betrifft, wollte ich sie mal empfehlen. Dirty Little Secrets.
Hab ich jetzt im Zug eine Folge gesehen.
Ich finde es super. Es ist eine Doku, die die Hintergründe und auch so ein bisschen den Aufbau beschreibt von Spotify. Es geht dann auch rüber zu Eventim. Das ist das, wo wir alle quasi unsere Konzertkarten kaufen, weil das auch so ein bisschen monopolistisch inzwischen ist. Also ein bisschen ist gut. Und Spotify, wie sind die aufgebaut? Man weiß immer, die Künstler bekommen gar nicht so viel. Ja. Aber es ist wirklich unglaublich spannend, wie da die Strukturen sind, warum Künstler gar nicht darüber sprechen können, weil sie dann auch gar nichts mehr kriegen, wer eigentlich von den Labels dahinter steckt und so. Also wenn ihr da Lust habt, mal ein bisschen mehr zu verstehen, wo wir da eigentlich unsere Musik runterziehen und an wem das Geld von unseren Konzertkarten eigentlich geht und dass sehr viele Künstler sehr wenig Geld davon abkriegen, das ist wirklich deprimierend. Krass.
Also guckt, ich habe wirklich nur die Folge 3 gesehen und da fand ich schon echt heftig, weil da ja OK Kid interviewt wird, die ich sehr toll finde, tolle Band. Und ich meine, dass man jetzt mit Platten nichts mehr verdient, wusste ich. Ich habe jetzt zum ersten Mal gehört, dass zum ersten Mal, ich glaube letztes Jahr, mehr Vinylplatten als CDs verkauft wurden. Also und ich meine, Vinylplatten ist ja schon ein Liebhaberobjekt, muss man sagen. Also CDs werden einfach gar keine mehr verkauft, muss man mal ehrlich sagen. So, und über Spotify, ich sag mal so, also ich habe ja selber auch Hörbücher auf Spotify und ich kriege dann ja auch ab und zu mal eine Abrechnung, was über Spotify da hängen geblieben ist. Da kannst du nur lachen, wirklich. Also das ist wirklich absolut lächerlich. Das ist im 0,00-Cent-Bereich, was man da dann ausgezahlt bekommt. So, und was ich dann aber wirklich erschreckend fand, also die Musiker verdienen nichts mehr mit CDs, sie verdienen nahezu nichts an Spotify und dass jetzt wirklich Merchandising eine extrem wichtige Einnahme Plattform geworden ist. Das fand ich schon echt ein bisschen traurig. Also im Endeffekt bist du Musiker, aber das meiste Geld verdienst du mit T-Shirts verkaufen. Das ist schon auch irgendwie traurig, muss ich sagen, oder?
Und es gibt Geistermusiker, die mit ganz anderen Namen dort Millionen Follower haben. Also es ist unglaublich, es ist ganz spannend. Nicht einfach nur konsumieren, habe ich mir gedacht, sondern auch mal ein bisschen dahinter gucken. Und das ist wirklich gut gemacht.
Fand ich sehr gut gemacht, mein Highlight ist auch ganz schnell erklärt. Also es ist eigentlich ein Doppel-Highlight, weil ich habe ja quasi so ein bisschen Jahresabschluss hier bei mir. Ich habe meinen letzten Schul- bzw.
Auch schön, wenn man das Anfang Juni sagen kann.
Mein Jahr ist ja ein bisschen anders gestrickt als das Jahr von anderen Leuten, glaube ich. Also bei mir, ich steuere einfach auf die Sommerpause zu. Und mein letzter Auftritt vor der Sommerpause ist jetzt am Freitag natürlich unsere Queer-Up-Show im Gloria. Und da freue ich mich unbändig drauf, weil es wird auch, glaube ich, echt richtig voll. Und ich habe jetzt mit allen KünstlerInnen da telefoniert und die sind alle heiß wie Frittenfett. Es wird eine wahnsinnig lustige Show, glaube ich. Und gibt wirklich nur noch wenige Karten. Also wenn ihr dabei sein wollt, macht sie jetzt. Und dann fällt bei mir ein bisschen der Hammer. Und dann fliege ich mit meiner Mama in Urlaub. Und dann bin ich eine Woche weg. Das heißt, deswegen gibt es nämlich übrigens, ach ja, gut, dass wir es noch erwähnen, nächste Woche auch keine neue Folge. Aber danach sind wir wieder da. Und dann werde ich vom Urlaub erzählen.
Ja, und bitte auch von Queer Up, weil ich bin auf sehr gespannt, wie das gelaufen ist. Und wenn es mir gelingt, werde ich ja auch am Freitag dabei sein.
Juhu!
Und dich natürlich wieder von unten anhimmeln.
Das hoffe ich.
Weil das ist ja schon fast ein bisschen Tradition, wenn der Markus hier irgendwo in Köln rumsteht, dann muss ich da ja auch vorbeikommen.
Absolut, ich freue mich drauf.
So, es ist ja in fast allen Bundesländern, also ich weiß, nicht in allen, aber ist ja auch noch kurze Woche. Macht es euch schön.
Ja.
Macht irgendwas, was euch Freude bereitet. Lasst euch nicht ärgern, erzählt euch was Gutes. Wir freuen uns auf euch übernächste Woche.
Übernächste Woche hören wir uns wieder. Bis dann.